ARD.
Hallo, hier ist Sami, einer der Hosts von Im grünen Bereich. Bevor wir hier heute starten mit unserer neuen Folge, haben wir noch eine kleine Bitte an euch. Nämlich macht mal mit bei unserer kleinen Umfrage und beantwortet uns ein paar Fragen. Wir wollen beispielsweise von euch wissen, was wir hier besser machen sollen, was ihr euch wünscht von uns und warum ihr uns überhaupt hört. Wir wollen ja immer besser werden und uns ist es wichtig, euch mit einzubeziehen. Der Link zur kleinen Umfrage, der hängt natürlich in den Shownotes. Mitmachen geht aber auch auf ndr.de/ndr1. Niedersachsen. Danke fürs Mitmachen und jetzt beginnt gleich die neue Folge. Wir können jetzt gerade noch mal in aller Ruhe durchatmen, aber ihr, liebe Hörer, wenn ihr das hört, ihr habt schon das Weihnachtsfest hinter euch. Mhm. Wir haben das noch vor uns, denn selbstverständlich nehmen wir den Podcast nicht irgendwie an Heiligabend auf. Thomas und ich sind zwar mittlerweile sehr, sehr eng befreundet, aber ich sag mal, Weihnachten verbringen wir noch nicht gemeinsam.
Nee, aber das wäre auch kein Problem, Samir. Ich könnte mir vorstellen, das wäre wirklich Vollendung.
Das glaube ich auch. Und familiär passt das ja auch gut zusammen. Wie verbringt ihr denn Weihnachten? Damit die Hörer mal in den Rückspiegel der Familie Balzer schauen
können. Ja, wir machen das gemütlich daheim, wie wir das schon immer gemacht haben. Mit den Kindern und mit Freunden. Und dann wird abends in der Regel nochmal ein schönes, klassisches Spiel gespielt. Mensch, ärgere dich nicht zu Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag bei Glühwein beziehungsweise auch alkoholfreiem Punsch. Ja, einfach total entschleunigt, schön, mehr geht nicht.
Das klingt gut. Ich glaube, wir feiern in diesem Jahr doch zusammen.
Für noch mehr Spaß am Gärtnern. Im grünen Bereich. Der NDR-Garten-Podcast.
Und der Mann, der uns gerade schon in sein Weihnachtsfest hat reinschnuppern lassen, das ist natürlich, ihr werdet es wissen, Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Ja, und Samir, du bist natürlich auch an meiner grünen Seite. Samir Schauki, ohne dich wäre natürlich das gärtnerische Leben und auch das andere normale Leben für mich gar nicht mehr vorstellbar.
Aber das ist ja das Schöne, dass wir uns hier immer wieder zusammenfinden zum Podcast im Sommer alle 2 Wochen, jetzt in der Winterzeit, aber alle 4 Wochen, um den Podcast aufzunehmen, den ihr so mögt, im grünen Bereich, der NDR Garten Podcast. Und wenn ihr euren Garten liebt und mehr draus machen wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig.
Wir begleiten euch durchs Gartenjahr. Wie fliegt ihr euren Weihnachtsstern? Welche Pflanzen macht die Luft nach dem Raclette wieder schön? Und welche Pflanze zaubert schon zum Jahresbeginn Farbe ins Wohnzimmer? Wir beantworten eure Fragen. Und das Beste, alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Und in der heutigen Folge, da widmen wir uns dem Thema, was perfekt zwischen die Tage passt, wie man ja so schön sagt. Mhm. Also die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Denn zum Neujahr ist es ja der Klassiker, man verschenkt Klee, Glücksklee.
Genau.
Und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Also warum verschenkt man Klee? Welche Alternativen gibt es? Und da habe ich bei meinen Recherchen gesehen, dass bei uns in Norddeutschland, speziell in Schleswig-Holstein, es einen Betrieb gibt im Gönnebeck, im Kreis Segeberg, der rund 500.000 Glücksklee-Pflanzen produziert. Warst du da schon mal?
Ja, da war ich schon mal. Und dieser Betrieb ist gigantisch toll aufgebaut. Und ich finde immer wieder, wir Schleswig-Holsteiner, das muss man jetzt mal sagen, wir verschenken gerne Glück. Und Klee gehört dazu. Und wenn das professionell verschenkt wird, beziehungsweise produziert wird, dann ist das schon herausragend und trägt dazu bei, dass die Welt ein bisschen glücklicher wird.
Also der Glücksklee ist der Klassiker, das habe ich ja gerade schon gesagt, wird auch viel bei uns in Norddeutschland angebaut und der Glücksklee ist ja erst der Glücksklee, wenn er 4 Blätter hat und ich glaube, jeder von uns hat schon mal zumindest in Kinderzeiten stundenlang auf einer Wiese verbracht und versucht, einen 4-Blättrigen zu finden. Ich glaube, in meinem Leben habe ich es vielleicht 1 bis 2 Mal geschafft.
Ja, ich habe noch gar keinen gefunden. Also man sagt ja so im Schnitt, dass einer von 1000 mit dieser speziellen Mutation einfach die Glückseligkeit darstellt. Und darum finden ihn nur wahre Glückspilze.
Ja, das verstehe ich.
Eindeutig.
1 von 1000, ich sag mal, ist noch nicht ganz der 6er im Lotto, aber es geht in die gleiche Richtung.
Genau so ist es. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass die Symbolik ja auch einfach interessant ist, ne, beim Kleeblatt. Ich denke an die Iren, an den heiligen Patrick. St. Patrick, so heißt er ja. Und der soll den Iren im Rahmen der Christianisierung ja erklärt haben, und da sprechen wir jetzt vom 3-blättrigen Kleeblatt, dass die Dreifaltigkeit einfach eine entscheidende Rolle spielt. Und die hat er einfach anhand dieses kreuzähnlichen Kleeblatts in den Vordergrund gerückt. Die 4 Elemente sagt man ja auch, in diesem Fall die Dreifaltigkeit. Aber wenn wir jetzt die 4 Elemente nehmen, des 4-blättrigen Kleeblatts, dann haben wir da die 4 Himmelsrichtungen, die 4 Elemente. das Kreuz, die vier Evangelien, auch das könnte ja eine Rolle spielen. Und von daher ist es einfach eine ganz symbolträchtige Pflanze, die auch ganz wichtig ist.
Ja, das ist ja immer das Schöne. Reininterpretieren kann man ja immer sehr, sehr viel. Aber wir halten diese 1 von 1000 fest. Mhm. Ich glaube, da ist dann auch egal, ob das einen christlichen Hintergrund hat oder auch einen anderen Hintergrund. Wenn du sowas findest, bist du einfach ein Glückspilz. Basta.
Richtig. Und viele christliche Traditionen sind ja auch aus heidnischen Ursprüngen sozusagen übernommen worden. Und von daher, es sind einfach symbolträchtige Pflanzen und das ist einfach wunderschön, wenn wir uns da auch einfach ein bisschen näher mit beschäftigen.
Und das finde ich ist ganz interessant, also warum diese Pflanzen so Symbolträger sind. Also ich habe da ja geschaut, die gibt's in Asien, Afrika und Europa als Schutzzeichen, als Opfergaben, Wohlstandssymbole. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass nur wir in Europa hier uns denken, die Pflanzen haben eine besondere Bedeutung. Mhm. Das ist wirklich global und das finde ich super, super interessant. Da wirst du uns ja später auch noch ein bisschen was dazu erzählen, was zum Beispiel bei den Asiaten die Glücksbringerpflanze ist. Da ist es ja nicht der Klee. Mhm. Also ich finde es wirklich wahnsinnig interessant. Aber zuerst hast du ja noch so einen kleinen, wie sagen wir mal so schön, so einen Besserwisser-Schnack.
Garten besser wissen.
Und in dieser Kategorie versucht Thomas ja immer so ein bisschen was, mehr mitzugeben, ein bisschen mehr Pflanzenwissen preiszugeben. Und da hast du diesmal eine Komponente, die mich dann doch überrascht hat.
Mhm. Den psychologischen Aspekt möchte ich einfach mal in den Vordergrund rücken. Wenn wir Pflanzen pflegen, dann investieren wir Aufmerksamkeit und Energie. Das ist ja wie in einer guten Beziehung.
Wie bei uns.
Genau so ist es. Und was bekommen wir wieder? Liebe und Aufmerksamkeit. Das ist bei Pflanzen auch so, genau. Was bekommen wir denn aber von den Pflanzen wieder? Ganz einfach, frisches Grün. Und Wachstum. Und das fühlt sich an, wie eine Belohnung und ist einfach wunderschön. Ja.
Das kann ich total nachvollziehen, weil wenn du das sagst, ich glaube, wir alle, die schon mal was gepflanzt haben, jeder kennt diese Freude, wenn man einfach merkt, wie etwas über die Zeit wächst und immer schöner wird. Das gibt's im Kleinen, ich sag mal, bei der Tomatenpflanze, die du jährlich anpflanzt, aber auch im Großen, wenn man zum Beispiel einen Obstbaum oder einen Apfelbaum oder weiß ich was, einen Blaubeerstrauch habe ich bei uns mal im Garten gepflanzt. Und wenn man dann einfach sieht, wie das wächst, wie das immer von Jahr zu Jahr besser wird, da freut man sich einfach drauf.
Eben. Und darum sagen wir auch immer wieder oder sehr häufig, oder wir sprechen nicht davon, dass wir Gartenarbeit verrichten, sondern wir gärtnern. Und dieses Wort Gärtnern symbolisiert so viel. Das zeigt einfach die Lust und Liebe und das, was du gerade geschildert hast, dass wir das immer 1000-millionenfach sozusagen zurückbekommen. Und das ist einfach wirklich wichtig und ist für den Alltag auch so schön. Das sind Oasen der grünen Glückseligkeit, so nenne ich das. Und das ist doch wirklich das Schönste, was es gibt.
Und damit ihr noch mehr Glück habt, kommen wir jetzt gleich zu den Glückspilzen. Und jetzt habt ihr das wahnsinnige Glück, wir werden mit euch auf eine kleine, ich sag mal, Glücksweltreise gehen. Kann ich das so sagen, Thomas? Ich glaube, man kann es so sagen.
Auf jeden Fall.
Denn wir reisen mit euch einmal um die Welt und Thomas war so lieb und hat uns Glückspflanzen aus der ganzen Welt herausgesucht. Ich würde mal sagen, wollen wir es alphabetisch machen? Dann müssten wir eigentlich mal beginnen mit Afrika.
Und in Afrika zum Beispiel ist eine Pflanze heimisch, die wir als Zierpflanze, als robuste Zimmerpflanze kennen. Und das ist die sogenannte ZZ-Pflanze, die wir auch als Zamioculcus zamiifolia bezeichnen. Oder zu Deutsch als Glücksfeder, ne?
Ach, guck mal, ich hätte es nicht gewusst. Ich habe hab gedacht, ZZ Top wäre das irgendwie. Pflanze mit einem langen Bart.
Genau. Sozusagen. Und das ist einfach eine Pflanze, die wir leicht kultivieren können, die anspruchslos ist und die wirklich Glück bringen soll. Und weil wir in Europa ja auch häufig dazu neigen, dass wir das Glück aus anderen Ländern aufsaugen, importieren wollen, aber wir die klimatischen Voraussetzungen für das Wachstum im Freien nicht haben, haben wir uns einfach quasi für die Fensterbank und für die Glückseligkeit nach Hause geholt.
Perfekt. Und einige assoziieren Glück ja auch mit guten Finanzen. Und deshalb hast du uns noch eine zweite Glückspflanze aus Afrika mitgebracht.
Den schönen Geldbaum. Den haben wir auch ein bisschen eingedeutscht und früher zu Zeiten, als es den Euro noch nicht gab, als Pfennigbaum oder einfach als Geldbaum bezeichnet. weil seine dickfleischigen Blätter an Geldstücke erinnerten und diese Pflanze Glück bringen sollte, haben wir ihn uns auch quasi auf die Fensterbank gestellt. Eine robuste, büchsige Pflanze, die wirklich sehr anspruchslos ist und deshalb eigentlich auch für Glück sorgt, weil sie einfach so pflegeleicht und schön ist und auch jeden Tag quasi an grüne Dollars erinnert, so sage ich immer. Ein grünes, schönes Geld, was Spaß macht. Nein, das ist gärtnerisch gesehen. Und macht aber Spaß, unempfindlich und robust.
Und weißt du, was mir da gerade einfällt? Ich hatte auch immer einen Geldbaum. Mhm. Den hatten wir bei uns in der Mietwohnung im Flur stehen gelassen. Mhm. Und ich glaube, beim Umzug haben wir ihn da auch stehen lassen. Das erklärt, warum seit dem Hauskauf das Portemonnaie immer leer ist. Also so viel da hat's wieder was dazugelernt.
Schneid dir noch schnell Stecklinge. Das kann man im Frühling am besten machen. Und dann hast du ihn tausendfach auf der Fensterbank. Wenn das kein Glück und Geld bringt, weiß ich es auch nicht.
Sehr gut, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Dann kommt nach Afrika. Ist jetzt die Frage, wollen wir Nord- und Südamerika aufgliedern? Können wir eigentlich machen, ne?
Ja, warum nicht?
Okay, dann lass uns mit Amerika weitermachen.
Mhm. Wir fangen mal an mit dem Buchenhanf. Das ist auch eine Schutzpflanze, die dort sehr häufig angebaut wird und die sich auch in Deutschland schon seit geraumer Zeit großer Beliebtheit erfreut.
Und Südamerika, dann müssen wir eigentlich erst Mittelamerika machen. Mhm. Und da hast du mir erzählt, das wusste ich ja gar nicht, da kommt ja der Glücksklee her. Mhm. Der ist ja Mexikaner.
Und weil das so ein Exot ist, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, er soll ja auch ein bisschen schön blühen. Ne? Mhm. Das kann man auch erreichen. Zum Wegschmeißen ist die Pflanze viel zu schade. Die braucht eine Ruhezeit. Und wenn man die zum Beispiel in Deutschland kultiviert hat und sie dann draußen hinstellt, wenn es wärmer geworden ist zum Frühling hin, wenn man dann ab August, September die Nährstoff- und Wasserversorgung quasi ein bisschen runterfährt oder stark runterfährt, die Pflanze kühl lagert und dann im beginnenden Winterhalbjahr des kommenden Jahres umpflanzt, dann wird sie auch Blüten hervorbringen. Sonst tut sie das oftmals nicht. Also eine Ruhephase ist da ganz wichtig. Und dann erinnert sie mit ihren schönen Blüten auch an heimatliche Gefilde, wo sie herkommt. Und dann kann man sich auch hier in Deutschland an ihren tollen Blüten erfreuen.
So, dann wandern wir von Mittelamerika ein bisschen weiter nach unten. Und ich sag mal, bei den Brasilianern, die mögen es ein bisschen würziger.
Richtig, da kommen wir jetzt zum brasilianischen Glückspfeffer. Peperomia obtusifolia heißt dieses Pflänzchen botanisch. Und das ist einfach deshalb auch wieder ganz interessant bei dieser Pflanze, weil die einfach dafür sorgt, so wie ein Schwamm, der die negative Energie aufsaugt, soll das der Glückspfeffer eben auch tun. Und darum ist es einfach so schön, wenn man die Pflanze zu Hause hat. Wenn man daran glaubt, ist es noch besser, dass die negative Energie sozusagen von der Pflanze aufgesaugt wird. Dann stellen wir ihn zur Regeneration frei, diese Pflanze, wenn die Temperaturen warm genug sind. Die negativen Energien werden rausgelassen und die Pflanze kann dann wieder neue negative Energien aufsaugen.
Und erstmal die alten freigeben.
Das und die alten also erstmal freigeben. Genau, so ist das.
Dann springen wir jetzt im Alphabet weiter und dann würde nach Amerika Asien kommen.
Richtig. Und da sollen wir jetzt einfach nochmal unbedingt über den Glücksbambus reden. Das ist die Glücksbringerpflanze Nummer 1 in Asien, Dracaena sandriana. Und das ist so ein spiralförmig in der Regel gewundene Glücksbotenpflanze, die nicht zu den Bambusgewächsen gehört, sondern Drachenbaumgewächs ist. Und dementsprechend nicht tot zu kriegen ist. Eine Pflanze, die überall gedeiht und die auch ganz vorne auf der Liste der beliebtesten, ich würde sagen, Zimmerpflanzen steht, weil sie einfach robust, unempfindlich ist, schön ist und Glück bringt. Mehr auf einmal geht doch gar nicht.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon ordentlich. Mhm. Aber jetzt wird es nochmal kurz außerirdisch bei den Asiaten.
Dann gibt es nämlich noch eine Pflanze, die wir als UFO-Pflanze bezeichnet wird. Und dann denkt man immer, UFO-Pflanze, was hat es denn damit eigentlich auf sich? Und da muss man einfach mal sagen, die Pflanze ist sehr robust, sieht wunderschön aus und hat einfach den Vorteil, dass sie bei uns auf der Fensterbank auch überall gedeiht. Man nennt die Pflanze übrigens auch Glückstaler. Das ist eine Pflanze für Leute, die auch keinen grünen Daumen besitzen. Sie wächst unter nicht günstigen Bedingungen und macht mit ihrem Wuchs und Anblick einfach alle glücklich, weil diese talerartigen Blätter eigentlich immer sattgrün und schön aussehen, auch wenn man nicht viel düngt und nicht gut wässert, die verzeiht alles. Und darum muss man einfach sagen, man kann sie auch gut selber vermehren. Und da ja geteiltes Glück am schönsten ist, sollte man quasi so einen Glücksableger von dieser Pflanze gerne mal verschenken. Gerade so Anfang des Jahres, wer Glück verschenken will, ist mit dieser Pflanze genau richtig aufgehoben.
Und dann gibt's in Asien noch, beziehungsweise in China, habe ich gelesen, eine Pflanze, die für Eleganz und Harmonie steht. Und ich glaube, in Europa eine der, ich würde mal sagen, Top 5 Büropflanzen ist, nämlich die Orchidee.
Richtig. Die werden ja leider auch schon ein bisschen inflationär in Deutschland angeboten. In jedem Gartencenter stehen sie und das ist manchmal schon ein bisschen schade, weil sie doch elegant und wunderschön sind. Es gibt für jeden Geschmack die passende Orchidee, ohne weiter darauf eingehen zu wollen. Aber sie sind einfach exotisch, schön und sorgen für eine gewisse Glückseligkeit. Wer sich mit den Orchideen näher beschäftigt, wird feststellen, dass sie glücklich machen, durch ihren attraktiven Charme besonders gut aussehen und gerne auch für Leute geeignet sind, die einen bisschen grüneren Daumen besitzen, weil die Magie der Orchidee sorgt für einen ganz besonderen, ja, Start ins Jahr, sag ich immer. Oder ein ganzjähriger Begleiter auf der Fensterbank, der einfach glücklich macht.
Und dann hast du mir noch gesagt, dass in vielen Kulturen auch Kräuter Glück symbolisieren. Ja. Und das fand ich eigentlich ziemlich interessant, weil klar, Glück als Geschmacksknospe, aber auch anderweitig Glück. Was hast du da für Beispiele?
Ja, beispielsweise Rosmarin. Kennen wir ja alle, ne? Glück hast du angesprochen, der steht für Gesundheit und Wohlbefinden. Und das kann man ja Anfang des Jahres immer besonders gut gebrauchen. Und wenn man Silvester beispielsweise ein Töpfchen Rosmarin verschenkt oder sich das selbst auf die Fensterbank stellt in der kalten Jahreszeit, denn die Pflanze ist ja im Freiland nicht ausreichend frosthart, dann erfreut man sich an ihrem Duft, wenn man die kleinen Pflänzchen so reibt. Und da der Duft ja auch böse Geister vertreiben soll und schlechte Gerüche, kann man ihn auch besonders gut zu Hause gebrauchen. Später kann man ihn auf dem Garten, auf dem Balkon kultivieren. Und wenn man sich ein kleines Zweiglein abschneidet, dann kommt der würzige Duft unübertrefflich rüber. Und in der Pfanne gebratenes Fleisch, Fisch und Gemüse ist ohne Rosmarin ja gar nicht vorstellbar. Und durch das Aroma und durch das besondere, tolle Duften dieser Pflanze als solches trägt es dazu bei, dass man sich einfach sehr wohl in das neue Jahr hineinbegeben kann, dass es der Gesundheit sehr zuträglich ist. Und darum sollte man auf Gewürze auf keinen Fall verzichten und Rosmarin ist auch nicht nur meine persönliche Nummer eins.
Natürlich hegen wir in dieser Liste keinerlei Anspruch darauf, komplett zu sein. Aber weitere Kräuter, die auch Glück symbolisieren, habe ich noch gelesen. Basilikum und Salbei. Und dann habe ich auch gelesen, Duftpflanzen wie Jasmin sind besonders auch angesagt als Glückspflanze. Klar, duftet gut.
Genau, hebt die Stimmung. Und Glück bedeutet ja eigentlich auch immer, inneren Frieden zu finden. Und dadurch, dass man den findet, geht's uns besser und die Pflanzen tragen erheblich dazu bei, dass es so ist.
Oh, wir haben was vergessen. Und zwar würde ich da einfach sagen, Gedeih-Maid, und zwar Australien.
Oh ja, stimmt. Und da haben wir zum Beispiel die Goldakazie, die dort sehr bekannt ist, als Glückspflanze gilt, und die sogenannte Efeu-Tute. Das sieht blöd an. Efeu-Tute.
Ist eine Musikinstrument.
Genau. Versuch mal drauf zu spielen. Nein, einfach eine tolle Pflanze, die man auch bei uns als Zimmerpflanze, als genügsame Zimmerpflanze kultivieren kann. Und auch das trägt dazu bei, dass die Büroluft besser wird. Und allein dadurch fühlt man sich schon besser. Oder auch die Zimmerluft wird durch Grünpflanzen grundsätzlich ja immer verbessert. Und da trägt beispielsweise die Efeu-Tute auch zu bei.
Und dann fehlt mir nur noch die Glückskastanie.
Richtig, auch das ist eine unempfindliche Pflanze, die wir zum Beispiel im Zimmer genießen können. Auch für Anfänger relativ gut geeignet, die keinen grünen Daumen besitzen. Eine Pflanze, die für Glück sorgt, auch negative Energien aufsaugen soll, die man wirklich auch Anfängern gut empfehlen kann. Gibt's in vielen Blumen- und Zierpflanzengärtnereien zu kaufen. Und viele fragen ja auch nach, wo kriege ich die Pflanzen her? Darum bei den Gärtnern des Vertrauens nachfragen. Und wir haben in Deutschland ja auch ganz, ganz viele und gerade im Norden Deutschlands viele tolle Zierpflanzengärtner, die einem da mit Rat und Tat weiterhelfen können.
So, und damit haben wir euch jetzt einmal glücksmäßig und auch faunistisch, wie würde man sagen? pflanzlich. Also ja, pflanzlich, genau. Mit um die Welt genommen und setzen hier mal ganz kurz ab. Natürlich wollen wir diese vielen Glückspflanzen, die Thomas uns jetzt aufgezählt hat, auch richtig gut pflegen. Und ich glaube, der wichtigste Tipp beim Glücksklee ist wahrscheinlich erstmal spätestens Mitte Januar den Schornsteinfeger rausnehmen, oder?
Ja, sollte man schon machen, auch wenn der natürlich besonders Glück bringt, aber der Pflanze als solches nicht, weil wenn man dem Schornsteinfeger mehr Aufmerksamkeit widmet als der Pflanze selber, ist das schlecht. Und ich habe ja eben schon gesagt, man kann sie ja auch durchaus später rauspflanzen, zum Frühling hin, und man sollte sie auch nicht gleich entsorgen. Der Pflanzen größter Feind ist der Gärtner, der zu viel gießt. Mhm. Totgießen ist immer ganz schlecht, also von daher immer dran denken, weniger ist mehr, immer nach Daumenprobe gießen, das gilt für die meisten Pflanzen. Und wenn der Daumen nach dem Eindrücken ins Substrat noch leicht feucht ist, eigentlich alles im grünen Bereich. Ja, herrlich. Also da kann nicht mehr viel passieren. In diesem Fall Schornsteinfeger raus, die Pflanzen mal genauer betrachten, dann ist es gut. Die meisten der erwähnten Pflanzen sind pflegeleicht und robust und brauchen hellen bis halbschattigen Standort. Wobei es wichtig ist, dass direkte, manchmal doch sehr krasse Mittagssonne nicht so hilfreich ist. Und ja, dann kann man damit eigentlich ganz gut klarkommen. Ein Tipp noch zum Thema Vermehrung. Wir haben ja eben den Glücksbaum angesprochen, beziehungsweise viele andere Pflanzen angesprochen. In der Regel ist es auch ganz einfach, zum Beginn der Vegetationsperiode, zum Frühling hin durch Stecklingsvermehrung neue Pflanzen zu ziehen, alte umzutopfen. Im Winter sollte das nicht sein. Zum Frühling geht's wieder los und dann kann man auch eben aus einer Pflanze viele neue hervorbringen und das Glück verschenken. Das ist auch immer schön.
Und dann kannst du jetzt noch einen wahrscheinlich Bürozwist in vielen Büros klären. Mhm. Wie gießt man die Orchidee?
Also wichtig ist, es gibt ja sogenannte Baumaufsitzer-Orchideen. Da ist es wichtig, dass man sie regelmäßig, und das gilt auch für die Blätter anderer Pflanzen, ansprüht mit lauwarmem, schönem Wasser. Das mögen die besonders gerne, weil sie aus Regionen kommen mit so einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit. Das mögen die einfach. Und die wachsen ja eigentlich oftmals nur bestimmte davon, zumindest so auf Substraten, die an Baumrinde erinnern. Und da ist es wichtig, dass man die einfach auch nicht einfach totgießt mit ihrem Töpfchen, wo drin sie sich oftmals befinden. Das können die überhaupt nicht ab. Das Ansprühen bringt meistens viel mehr als alles andere.
Ist ja auch eine subtropische Pflanze.
Ja, also immer danach richten, wo kommen die Pflänzchen her. Und mir ist aufgefallen, ich bin als gelernter Baumschuler so leicht man nennt das auch der Grobmotoriker unter den Gärtnern. Das wird jetzt ganz schön die Gärtner fuchsen, die dann vielleicht auch anrufen und sagen, das stimmt doch gar nicht. Blumen- und Zierpflanzengärtner sind eigentlich die kultiviertesten Menschen, die sich mit Grün am allerbesten auskennen und mit Zimmerpflanzen. Und darum sollte man auch gerne, wenn man nicht genau weiß, wie gehe ich jetzt mit den Pflanzen um, auf die Hilfe von diesen Gärtnern zurückgreifen, die sich da mit den zarten grünen Pflanzen und Zimmerpflanzen am besten auskennen.
So, und da hast du mir ein schönes Stichwort gegeben, nämlich zarte Pflanzen. Das passt ja auch immer ganz gut auf unsere Kinder. Und deshalb habe ich da noch einen Podcast-Tipp für euch, nämlich Eltern ohne Filter. Das ist ein Podcast, wo auch mal wirklich, ich sag mal, Real Talk gemacht wird. Also, weil es ist ja für uns Eltern nicht immer leicht, die Kinder aufwachsen zu sehen. Es ist auch mal Stress, wenn der 1200. Mama-Mama-Ruf kommt oder der 1200. Papa-Papa-Ruf. Es gibt einfach diese anstrengenden Momente, die einen echt zum Verzweifeln bringen. Und genau darüber sprechen die Hosts Katrin, Else, Ruslan und Lukas mit ihren Gästen ehrlich und ungefiltert und das regelmäßig in der ARD-Audiothek. Also da kann man auch ein bisschen was zur Pflege vielleicht der eigenen Psyche lernen, die als Eltern ja auch nicht zu vernachlässigen ist.
Auf jeden Fall.
Und damit sind wir jetzt eigentlich schon am Ende angekommen und da möchte ich euch ja immer noch mal den NDR-Ratgeber ans Herz legen. Da kriegt ihr einfach tolle Artikel, wo alles noch mal bildlich zu sehen ist und das ist auf jeden Fall immer ein klassischer Surf-Tipp. Also einmal in den Ratgeber gehen und sollten trotzdem noch Fragen offen sein, ist das gar kein Problem, denn dann gebe ich euch den kurzen Draht zu Thomas Balzer. Das geht via Mail über
garten@ndr.de.
Genau, und dann könnt ihr da nämlich auch eure Gartenfragen ablassen und Thomas versucht sie euch zu beantworten. Mhm. Und vielleicht ist ja eine Frage, hey, was passiert eigentlich in 2 Wochen bei Ralf und Martina? Das kann ich euch jetzt schon mal kurz spoilern. Bei denen geht es nämlich unter anderem um eure empfindlichen Kübelpflanzen, die jetzt in Winterquartieren stehen. Worauf solltet ihr da achten, damit es denen gut geht und sie ohne Probleme über den Winter kommen? Und auch für eure Zimmerpflanzen, denen das wenige Licht und die trockene Heizungsluft jetzt wahrscheinlich zusetzt, haben sie Tipps zum Überleben vorgestellt. Unter anderem wird da auch eine Pflanzensauna ins Spiel kommen. Da bin ich echt schon gespannt. Die nächste Folge von Im grünen Bereich mit Ralf und Martina in 2 Wochen schon in der ARD Audiothek und dann ein bisschen später erst hier. Und dann kann ich mich jetzt nochmal bedanken bei Thomas Balzer, unserem Gartenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Ich sage auch vielen Dank und Glück zu verschenken, das ist einfach schön in Form von Pflanzen. Mehr geht doch wirklich nicht.
Nee, da hast du recht. Und dann kannst du mir aber eine Frage noch beantworten. Was verschenkst du denn für eine Glückspflanze? Wir haben ja vorhin noch über deinen Weihnachten geredet, aber was du so als Glückspflanze verschenkst, das kannst du ruhig nochmal kurz aufdröseln.
Ja. Wir haben ja über Gewürze gesprochen und tolle duftende Pflanzen und ich verschenke immer besonders gerne Rosmarin. Den vermehre ich selber durch Stecklinge. Hab dann nachher noch eine ganze Palette davon sozusagen auf der Fensterbank stehen und bediene mich da auch immer ganz gerne dran, wenn ich koche. Und zu Fleisch schmeckt es gut, zu Fisch ist das eine tolle Sache. Der Duft ist einmalig und ich finde, das zu verschenken, das ist immer besonders schön und das ist für mich einfach eine Pflanze, die man auch gerne weitergeben kann, kommt von Herzen und das macht einfach richtig Spaß.
Und da gibt's von mir erstmal als Vegetarier die Zusatzinfo, dass man den natürlich auch super gut mit Kartoffeln und Öl kombinieren kann.
Na klar.
Und dann neben der Info noch die Frage von mir, warum habe ich eigentlich noch keinen von dir bekommen?
Stimmt, das ist mir selber peinlich, das fällt mir gerade ein. Und vor allem,
auch.
Ja, macht es ja auch richtig Lust auf Urlaub, ne? Dieses mediterrane Feeling und du hast gesagt, du bist Vegetarier. Ich finde, eine Pflanze, die Lust macht auf vegetarische Speisen, auf nicht-vegetarische Speisen, auf Urlaub, ja, die vereint doch alles, ne? Mir geht doch gar nicht. Und gerade in der kalten Jahreszeit trägt das dazu bei, dass alles noch schöner, duftiger und noch aromatisch probiert.
Ich zitiere einen bekannten Gärtner, die Symbiose der Glückseligkeit.
Das alles ohne Alkoholeinfluss. Unglaublich.
So, ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und freue mich darauf, euch dann im kommenden Jahr wieder zu treffen. Dann allerdings im Garten.
Ja, genau. Genießt es. Alles Gute. Bleibt vor allen Dingen fit und munter. Und denkt dran, das Genießen ist einfach zu schön. Alles Gute.
Im grünen Bereich, der NDR Garten-Podcast. Bis März, alle 2 Wochen eine neue Folge. Und immer zuerst in der ARD Audiothek.